November und dann eigentlich den ganzen Winter durch wird hierzulande klassischerweise viel Gänsefleisch gegessen. Gänsekeulen oder Gänsebrust. Gar nicht so populär ist kurioserweise ein anderer sehr schmackhafter Wasservogel, nämlich die Ente. Und was die Ente angeht, da hat unser Genussforscher Professor Thomas Filges vom Max-Planck-Institut in Mainz, der aber immer wieder in Frankreich unterwegs ist, die Beobachtung gemacht, dass Entenfleisch bei den Nachbarn viel häufiger gegessen wird als hier. Dem wollen wir mal auf den Grund gehen. Hallo, Herr Filges.
Hallo, Frau Werner.
Herr Filges, warum meinen Sie, ist das so, dass hinter der Grenze mehr Entenfleisch gegessen wird?
Ja, das kann mehrere Gründe haben. Zum einen isst man in Frankreich sowieso eigentlich mehr ungewöhnliche Dinge, sagen wir mal so, obwohl das ja eigentlich nichts Ungewöhnliches ist in Frankreich. Und zum anderen an vielen Flüssen und Seen Frankreichs gibt es natürlich immer Enten und dann ist man natürlich da sowohl drauf gepolt, dass es natürlich Enten gibt. Und es gibt natürlich auch die Wildenten, die dann gemäß dem Jagdgesetz dann eben nur zu bestimmten Zeiten geschossen werden dürfen. Und dann gibt es natürlich die Zuchtenten und die gibt es natürlich das ganze Jahr. Kann natürlich auch sein, dass es etwas damit zu tun hat, weil in Frankreich ist natürlich die Foie gras, die Stopfleberkultur gut. Ja, das ist natürlich so ein Punkt. Und diese Enten, Teil wird nur gestopft und die anderen, die werden eben so gegessen, ganz normal.
Mhm. Entenfleisch hat darüber hinaus viele gute Eigenschaften. Welche sind das genau?
Ja, es ist eigentlich vom Geflügel her ist es eigentlich ein rotes Fleisch. Das heißt also, es hat relativ viel Eisen. Vor allem kommt es natürlich auf die Haltung drauf an. Also es ist nicht generell so, dass Entenfleisch jetzt sagen wir mal ein Top wäre, sondern das hängt natürlich davon ab, wie viel Freigang diese Tiere haben. Haben die Zugang zu Wasser? Haben die Zugang zu einem normalen Leben, sage ich mal, also ein entengerechtes Leben? Oder werden die nur gezüchtet und im Stall gehalten, wie man es ja auch von Hühnern auch kennt? Dann würde ich da geflissentlich die Finger davon lassen, weil das sind natürlich so Sachen, die dann zum einen ist das Fleisch nicht von der Qualität, zum anderen natürlich auch muss man da solche Dinge nicht unbedingt unterstützen.
Ja, dann kommen wir mal zu dem Rezept, das Sie uns heute mitgebracht haben, Herr Filges. Entenkeule und leicht unbayerische Semmelknödel heißt das Rezept. Klingt toll. Bleiben wir doch gerade nochmal bei den Entenkeulen. Fangen wir damit an. Die werden in einem Bräter auf der Hautseite unter dem Grill im Backofen gut gebräunt. Wann weiß ich, dass die genug gebräunt sind und nicht dann schon zu doll?
Ja, ich meine, der Backofen hat ja normalerweise ein Fenster, nicht? Und da sieht man das schon anhand der Bräunung. Also es sollte also nicht zu dunkel sein, es sollte so hellbraun sein. Aber man sollte schon sehen, dass eben das Fett daraus eigentlich schon so leicht entwichen ist, also geschmolzen ist und eben den Rest der Oberfläche eigentlich benetzt hat. Das schwimmt dann so ein bisschen oben. Bloß nicht zu dunkel bräunen, weil die werden nachher noch gegart, also die müssen ja noch geschmort werden. Denn die Entenkeulen, das ist ja ein echtes Muskelfleisch, das heißt, die Ente watschelt da ihr Leben lang dann mit diesen Beinen drauf rum. Das heißt also, das ist so ein bisschen kollagenreich und das muss man natürlich ein bisschen länger schmoren. Also mit Kurzbraten ist da nichts. Das heißt also, man muss eben so vorbereiten, dass eben die Haut schon das Fett verloren hat. Das Fett aromatisiert dann sozusagen den Fond, die Brühe. Und dann eher so, ja, hellbraun sollte das schon sein.
Ja, und dann werden die Keulen nochmal rausgenommen und sie rösten das Suppengrün, Shiitake-Pilze, rösten sie an. Genau. Und da ist noch eine Sardelle dabei. Welcher küchenphysikalische Kniff steckt dahinter?
Ja, das ist gar nicht von mir, das ist also von vielen italienischen Mamas und Nonnos, die haben das immer schon so gemacht, also bei der Bolognese kennt man das zum Beispiel, aber auch bei vielen anderen Schmorgerichten, die in Italien serviert werden, wird immer noch eine Sardelle dazugegeben. Das hat nicht einen einfachen physikalisch-chemischen Grund, also das schmeckt natürlich hinterher nicht nach Sardelle oder nach Fischgas, das ist natürlich nicht der Fall, aber eben diese Sardellen, die haben natürlich den entsprechenden Umami-Verstärker, also sozusagen ein Geschmacksverstärker. Und das ist das Inosin-Monophosphat. Das klingt jetzt wieder schrecklich chemisch, aber das ist ein Abbauprodukt des Muskeltreibstoffs ATP, also Adenosintriphosphat. Und wenn sich das abbaut zu diesem IMP, Inosin-Monophosphat, dann verstärkt das eben die Wirkung der freien Glutaminsäure, die praktisch jedes Muskelfleisch hat, zu einem richtigen Umami-Booster. Und das ist natürlich so der Trick, dass man dort eben wirklich viel Geschmack reinbekommt, auf eine ganz natürliche Weise. Also das ist ein Geschmacksverstärker. Deswegen auch übrigens auch die Shiitake-Pilze, weil die haben das auch. Die haben zwar kein IMP drin, sondern ein GMP. Und dieses GMP ist die Abkürzung von Guanosin-Monophosphat. Sie sehen schon Monophosphate. Die machen eigentlich den Geschmacksverstärker und die Soße ist dadurch einfach richtig köstlich.
Vielen Dank, Herr Filges. Wieder was gelernt. Sardelle ist gleich Umami-Booster. Dann wird das Ganze mit Lorbeer und Nelke gewürzt. Die Keulen kommen wieder oben drauf. Rotwein angießen und mit der Grillfunktion im Ofen nochmal aufkochen. Auf was muss ich dabei achten?
Ach, das sollte einfach nicht so aufsprudeln. Das heißt also, wenn das so leise köchelt, reicht das völlig aus. Das heißt, diese Schmorprozess, die brauchen also so zwischen 80 und 90 Grad, das reicht dann nicht völlig aus. Die Sanftheit beim Schmoren einfach ist natürlich wichtig, weil die Soße später zu reduzieren, das ist natürlich kein Problem. Nicht? Also die muss natürlich später noch reduziert werden, sodass wie auf den Geschmack getrimmt wird.
Ja, und auf die Soße wollen wir jetzt auch zu sprechen kommen. Die besteht nämlich aus diesem Wein-Gemüse-Gemisch, Honig und Bratenfond, Wein und Gemüse fein pürieren und durch ein Sieb streichen. Den Honig muss ich aber karamellisieren. Wie geht das?
Ja, den gibt man einfach dann mit dem Gemüse eigentlich gleich dazu. Das heißt, dann hat er ja praktisch diese Karamellisierungstemperatur. Das heißt, er wird dann eben weniger süß. Die Süße verschwindet, weil die Zucker sozusagen karamellisieren zu sogenannten Karamellstoffen. Also das kennt man ja, wenn man Zucker in die Pfanne gibt, also normalen Haushaltszucker, dann wird er irgendwann mal braun. Er hat dann diese wunderschönen Karamellnoten, die erinnern so ein bisschen an Rahmbonbons. Und das macht natürlich der Honig auch, also die Zucker des Honigs auch. Aber da Honig mehr Zucker hat, also nicht nur eben die Saccharose, wie beim Haushaltszucker, sondern eine ganze Reihe von anderen Zucker gibt es da eben ganz schöne Aromen, die das Endgericht sozusagen unterstreichen. Das ist so ein kleiner Aromabooster, wenn man das möchte.
Und nun brauchen wir noch die Semmelknödel und das Rezept wäre keines aus der Feder von Thomas Filges, wenn da jetzt klassische Semmelknödel dazu kämen. Was macht Ihre Semmelknödel so besonders?
Ja gut, die bayerischen Semmelknödel, die sind zunächst mal enorm groß. Ich meine, da kriegt man richtig Angst davor. Bin ich nach einem halben schon satt. Also das ist schon das klassische Rezept, eben bis auf die Petersilie. Nicht? Also Petersilie ist ja sozusagen Standard einfach in den bayerischen Semmelnknödeln, wie es eigentlich richtig heißt laut Valentin. Den lasse ich einfach weg, die Petersilie, und ersetze sozusagen das Myristizin, das das Hauptaroma der Petersilie ist. Ersetze ich einfach durch Muskatnuss, da ist auch Myristizin das dominante Aroma. Aber ich gebe da noch ein bisschen Kardamom dazu. Und Kardamom ist einfach, was man aus der süßen Geschichte kennt. Nicht Desserts werden oft mit Kardamom gemacht. Gut, das ist natürlich auch in indischen Curries. Aber das gibt dann so eine leichte Note, macht den Semmelknödel einfach ein bisschen leichter. Und das passt eigentlich viel besser zu dem leicht süßlichen Entenfleisch. Insofern schlägt man wiederum zwei Fliegen mit einer Klappe. Zum einen hat man ein neues Aroma da drin, ein bisschen ungewöhnliches Aroma. Und zum anderen einfach eine bessere Flankung an die Aromen der Ente.
Entenkeulen mit leicht unbayerischen Semmelknödeln. Ein Rezept unseres Genussexperten Thomas Filges, Physiker aus Mainz. Ganz herzlichen Dank, Herr Filges.
Immer gern, Frau Wanner.
Dieses und alle anderen Rezepte dieser Reihe finden Sie auf swrkultur.de.